meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Wenn wir zusammengekommen sind im Namen Jesu, zu ihm hin versammelt sind, dürfen wir die Gewissheit haben, dass er das Füllhorn seiner selbst öffnet, um uns das mitzuteilen, was wir brauchen. Aber er tut das nicht in dieser beschränkten Weise, dass wir nur, was wir brauchen, empfangen, sondern er gibt über die Maßstäbe mehr, als wir erbitten und verstehen. Das heißt, wir können das Größte im Gebet verlangen und können in unserer biblischen Schau etwas Gewaltiges im Geiste erblicken. Dann tut Gott nicht nach unserem Bitten und Verstehen, sondern er tut über Bitten und Verstehen, nach der Dynamik, nach der Gottes Kraft, nach der Energie, die in ihm wirkt. Das hat er verheißen, das sagt sein Wort, und das glauben wir, und uns geschehe nach unserem Glauben. Wollen wir also in dieser Nachmittagsstunde vom Herrn bitten, gib mir neue Einblicke in dein Herz und in dein Wort. Gib mir neue Kräfte, gib mir neue Seligkeiten, gib mir neuen Mut, der Welt und der Sünde in jeder Form abzusterben und dafür im seligen Tausch das zu nehmen, was an Gottes Kräften und Gottes Wonnen noch nicht in mir wohnt. So dürfen wir bitten. Und dann tut das der Herr. Nur tut er es größer, umfassender und beseligender, als wir es zu sagen vermögen und als wir es begreifen können. Und nun möge der Herr jedem von uns das schenken, was wir brauchen. Es sind sicher eine Reihe hier, die noch keine Heilsgewissheit und noch keine Heilsfreude in ihrem Herzen tragen. Das kann euch heute Nachmittag gegeben werden, meine lieben Freunde, wer ihr auch seid. Ich kenne ja nur eine Reihe unter euch. Aber ich sage euch, es kann und wird euch gegeben werden, wenn die einzige Bereitschaft, die dazu nötig ist, in unseren Herzen da ist, ein für ihn erschlossenes Herz, das bereit ist, alles andere zu lassen und zu hassen. Wenn in deinem Herzen der Wunsch entbrennt, du großer, gewaltiger, herrlicher Christus, was wir jetzt gesehen haben, was dein Wort uns offenbart, ist ja so umfassend, wenn das wahr ist. Und das ist wahr, denn sein Wort lügt nicht. Dann sollst du mein Leben als ein ungeteiltes Ganzopfer haben. Und dann wird Licht und Freude und Vollmacht in euch geboren, in euch entzündet, dass ihr staunen und anbeten werdet. Wenn ich das nicht an mir, wenn ich das nicht an ungezählten meiner Freunde und Brüder erlebt hätte in den 43 Jahren, in denen ich dem Herrn dienen darf, würde ich das nicht so kühn und so frei behaupten. Aber es ist wirklich und wesenhaft so. Und nun lassen wir uns vom Herrn das schenken, was er uns sagen will. Eine der umstrittensten Fragen der Kirchengeschichte, lasst mich ein klein wenig darauf zurückgreifen, ist die Frage, ist Gott der, der alles wirkt, oder müssen wir und können und sollen wir mitwirken? Man nennt das mit einem Fremdwort den Synergismus, das heißt das Mitwirken. Und das ist auch eine der psychologisch, das heißt seelenkundlich, fesselndsten Fragen, an dem man nach der einen oder nach der anderen Seite scheitern kann. Denn die Schrift lehrt immer von einem Abweg zur Linken und einem Abweg zur Rechten. Es gibt zwei Abwege und das macht unseren Weg so gefährlich. Das stellt uns auf des Messers Schneide. Und nun wollen wir versuchen, diese Frage des Synergismus biblisch zu betrachten. Und ich will auch diese Frage, wie ich das gern tue, biblisch euch zu erklären und zu bezeugen versuche, indem ich sie in einen großen Total-Gesamtzusammenhang stelle. Nämlich, indem ich die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsämter des Christus nach der Schrift euch darbiete. Sodass mein Thema eigentlich in der Ankündigung lautete, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsämter des Christus, oder tiefer geschaut, macht Christus Jesus, der Sohn Gottes, alles allein, oder müssen wir, dürfen wir, können wir, sollen wir dabei ein bisschen mithelfen? Die göttlichen Fragen kann man nie mit Ja oder Nein oder anders ausgedrückt mit Entweder oder beantworten. Denn die Denkformen Gottes sind weit höherer Art, als unser konstruiertes Gehirn sie jetzt in unserem verfinsterten und vergifteten Denken zu fassen vermag. Und davon wolle Gott uns jetzt etwas schenken, durch die Dynamik seines lebendigen Wortes und seinen Heiligen Geist, dessen wichtigstes Werkzeug eben das Wort ist, wie wir schon heute Vormittag im Odin bezeugen. Es gibt eine Glaubensrichtung, die hat es von jeher gegeben, in allen möglichen Formen, mit verschiedenen Benennungen, der wir auch heute begegnen, wo es der Endzeit entgegengeht, die sagt, Gott ist der Alleinwirkende und macht alles und der Mensch kann und soll gar nichts tun. Das klingt sehr entschieden und klingt sehr fromm, enthält aber eine gefährliche Irrlehre. Meine Brüder, wir sind ja hier wohl alle Glaubensmenschen, wir sind ja auch keine kleinen Kinder mehr. Das sage ich, ein Erlebnis von Hunderten ähnlicher Art aus der Seelsorge. Mir sagten Männer, das war jetzt, was ich eben bezeuge, nicht in Deutschland, war im Ausland irgendwo. Gott weiß alles. Vor Schöpfung der Welt, ehe er etwas ins Dasein rief, hat er bereits den Ablauf der Ewigkeiten überschaut und hat vor dem Anfang das Ende ersehen. Und das stimmt, das kann man biblisch vielfach belegen. Und nun zieht man daraus den Schluss, weil er alles weiß und weil er alles wirkt, er bewirkt das All nach dem Rate seines Willens, steht Epheser 1, Vers 11. Er lässt das All energetisch abrollen, wie er es zuvor gesehen und zuvor bestimmt hat. Und das steht auch geschrieben, das kann man biblisch beweisen. Also, wenn ich einen Ehebruch begehe, so hat Gott das vorher gewusst. Und deshalb hat er ja seinen Sohn geopfert. Und der hat seine Sünden unsere Sünden getragen, sein Blut vergossen, sein Leben gegeben. Und da brauche ich doch gar nichts zu tun, denn er hat das doch schon längst erledigt. Dann sage ich, Herr, das ist erledigt. Und damit ist die Sache in Ordnung. Und braucht dem gar nicht nachzutrauern. Das klingt furchtbar glaubensstark. Das ist aber eine Beleidigung des heiligen Willens Gottes. Das ist eine Vereinseitigung. Das ist eine bequeme Sache. Sehr bequeme Sache. Die Brüder, die so sagen, halten auch die Dinge, die nicht in diese Theologie hineinpassen, alles, was ihnen unangenehm ist, für eine Sprachfigur. Sie sagen, die Hölle ist eine Sprachfigur. Das Verderben, die Kolossis, die Pein, eine Sprachfigur. Und wenn sie dann noch intelligent sind, dann ist es noch schlimmer, dann wissen sie, dass das Wort Pein tatsächlich in seiner Entstehung bedeutet, das Abreiben eines Metalles, sodass es wieder rein und glänzend ist. Das ist gar keine Pein, sondern nur ein Reinigen. Und solchen Brüdern ist ihr Wissen eine ungeheure Gefahr. Das sind die, die nicht so fürchterlich viel wissen, die aber ein Herz haben, das erschrickt über die Sünde. Ein Herz haben, das die Sünde hasst, mit vollkommenem Hasse, und den Herrn liebt mit vollkommener Liebe. Die sind da besser dran. Die geraten nicht auf solche Abwege. Das ist der eine Abweg. Gott weiß alles, Gott macht alles und wir können nichts. Also kommt es gar nicht drauf an, was wir machen. Das hat ja Gott alles gewusst. Wir glauben, dass Gott alles macht und sagen, so, du hast gemacht. Nichts ist zu machen mehr. Es ist vollbracht. Halleluja, alles schön. Das ist eine Seite. Und wenn wir nur diese eine Seite betonen, da wird ein Leichtsinn und ein Sündendienst geboren, da ist ein Abwenden von Welt und Fleisch nicht mehr notwendig und das Christentum wird eine bequeme Sache. Und dieser Gefahr sind im Lauf der Kirchengeschichte immer unter anderen Namen viele erlegen und sie betrügen sich selbst und irren um den Preis ihrer Seele. Und jetzt schildere ich die andere Seite. Hier sind noch Plätze frei, bitteschön. Hier sind noch Plätze frei, hier vorne auch. Etwas weiter noch mehr. Jetzt kommt das andere. Und ich bitte dieselbe gedankliche Aufmerksamkeit dem entgegenzubringen, was ich jetzt sage. Andere sagen, und das ist das Ergebnis der sogenannten Religionen der Welt, wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Der Mensch muss mit ganzem heiligen Eifer in die Reinigung hinein, in die Läuterung hinein und muss das Böse unter die Füße bekommen und muss ein reines Leben führen und muss unter dem Wohlgefallen Gottes bleiben und muss sich anstrengen Tag und Nacht und sich Mühe geben, sonst kommt er in die Hölle und nie wieder raus. Sonst geht er verloren, unrettbar. Und solche Leute, die sind dann von einer verkrampften Religiosität. Die haben ein Gesicht wie aus Erz gegossen, wie aus Stein gemeißelt. Und etwas von der Freude und von der Liebe des Heiligen Geistes, von der Inbrunst, von dem Heiligen Gelösten, lachen und leuchten und lächeln Gottes und Christi. Was die Schrift auch kennt, ist nichts mehr da. Das ist der andere Abweg. Es gibt zwei Abwege. Der eine lautet, Gott macht alles, wir können gar nichts. Und der andere Abweg heißt, wir müssen uns anstrengen und alles machen, sonst kann Gott nicht. Beides ist falsch. Und der Glaube steht im Spannungsfeld der Mitte. Der Glaube sieht beide Seiten und geht seinen Weg auf den Herrn zu. Und dazu gehört natürlich, dass man seine Bibel kennt. Es war im Jahr 1921, also vor 40 Jahren jetzt, da war zu Ostern eine große Konferenz in Berlin, eine wohl der größten, die stattgefunden hat über diese Probleme. Da waren die damaligen Kanonen der Kirche, die gläubigen Männer, Professoren und Pfarrer und so weiter, und auch die Führer der Gemeinschaften und der Gemeinden, auch freier Kreise und so weiter versammelt. Und da wurde 3 Tage lang das Thema besprochen, haben wir den ganzen Christus? Und das Ergebnis war, nein, wir haben nicht den ganzen Christus. Wir haben nur ein kleines Teilstück. So wie jede große Kirche ein Teilstück hat. Der Christus des Katholizismus ist ein anderer als der Christus des Protestantismus. Und der ist wieder ein anderer als der Christus der griechisch-katholischen Kirche. Man sieht ein Teilstück entsprechend der eigenen Naturanlage. Ich habe das manches Mal so ganz deutlich fassbar gemacht, dass man das verstehen kann, wenn ich sagte, die Sündlosigkeit Jesu, dass er nicht gesündigt hat, wird 3-mal bezeugt in der Schrift, und zwar 1-mal von dem Apostel Petrus, 1-mal von dem Apostel Johannes und 1-mal von dem Apostel Paulus. Alle 3 sagen dasselbe, dass Christus mit der Sünde praktisch nichts zu tun hatte. Darin besteht ja unsere Rettung, dass er sündlos ist. Aber jeder sagt es etwas anders, gebrochen durch das Prisma seines eigenen Wesens. Der Paulus, der Petrus war ein Mann der Tat. Und deshalb sagt er, Christus tat keine Sünde. Welcher keine Sünde tat? Der Johannes war ein Mann des inneren Seins und Wesens. Er war ganz anders konstruiert, der Johannes als der Petrus. Und deshalb sagt er, in ihm war keine Sünde. Und Paulus war ein Mann der Gnosis und der Epignosis, der Vollerkenntnis des göttlichen Wissens in seiner Höchstform, das ein Liebeszeugen ist. Und deshalb sagte Paulus, er wusste von keiner Sünde. Wer von den 3 hat jetzt recht? Hat der Petrus recht? Er tat keine Sünde. Oder hat der Johannes recht, er wusste von keiner Sünde? Nein, Verzeihung, in ihm war keine Sünde. Oder hat Paulus, unser Lehrer, der Lehrer der Nationen, recht, wenn er sagte, er wusste von keiner Sünde. Er stand in keiner epignostischen Beziehung, um es mal so auszudrücken, nach seinen Worten. Wer von den 3 hat recht? Was meint ihr? Da haben alle 3 recht. Und jeder bezeugt selbe Wahrheit, aber durch das Prisma seiner Persönlichkeit gebrochen, habe ich versucht, es zu erläutern. Und wenn wir das verstehen, werden wir auch nie mit Brüdern Streit bekommen. Man könnte auch ein einfacheres Bild vorbringen, da ist meinetwegen irgendwo eine Wiese am Waldeshang. Und da steht einer davor und sagt, das ist wunderbar, entzückend, wenn ich nur meine Palette da hätte. Und meine Leinwand, diese wunderbare Wiese. Und andere sagen, oh, Rüben kann man da keine pflanzen. Für Kartoffeln wird die gerechnet. Und der Dritte, der sagt, von diesem Tal aus kann ich 2 Seitentäler mit schwerem MG bestreichen. Und da ist ein Angriff und eine Eroberung dieses strategisch wichtigen Punktes, die ist zu hintertreiben, die kann man vereiteln, indem man hier die Geschütze aufstellt. Wer von den 3 hat recht? Der Maler oder der Bauer oder der Offizier? Es hat jeder von seiner Schau. Und meine Brüder, weil wir alle verschiedene Anlagen haben, weil wir alle verschiedene Erbmassen haben, weil das, was dem einen eine tiefe Not bereitet, dem anderen gar nichts ausmacht, nimmt jeder aus der Fülle des Wortes das heraus, was er braucht. Und jetzt will ich euch noch ein drittes Bild sagen, das euch noch einleuchtender ist. Es gibt gewisse Sekrete, Ausscheidungen, Absonderungen, die die Nieren aussondern und abscheiden. Wenn man diese Sekrete etwa ins Hirn brächte, wäre das Gift für das Hirn. Und umgekehrt, Wenn man dieses Sekret einmal wegen des Magens in die Lunge brächte, gäbe es die schlimmsten Krankheiten. Was für das eine Organ lebensnotwendig ist, ist für das andere Organ Gift. Und so ist es mit dem Organismus des Leibes Christi. Es gibt gewisse Wahrheiten, die sind für den einen lebensnotwendig. Nach seiner ganzen Konstruktion. Und für den anderen sind die Gift. Und umgekehrt. Und deshalb ist der Heilige Geist der beste Dolmetscher und Ausleger des Wortes Gottes, indem er durch denselben Vortrag dem einen eine Wahrheit groß und lebendig macht und einem anderen eine entgegengesetzte Wahrheit groß und wichtig. Der braucht die Wahrheit und der braucht die. Und wenn wir das einmal erfasst haben, werden wir nie mehr debattieren und disputieren über göttliche Wahrheit. Du bekommst das, Bruder und Schwester, was du brauchst, um den Gedanken Gottes darzustellen, der du einmal in der Vollendung sein sollst. Lass deinen Bruder sich so entwickeln, nach den arteigenen, in ihn von Gott eingebauten, einkonstruierten Gesetzen. Der eine Kristall wird nach anderen Gesetzen gestaltet als ein gegensätzlicher. Und doch gehören sie beide zu den Wundern der Edelsteine, die das Schild, das Brustschild und die Achselstücke des hohen Priesters bilden. Alle 12 Edelsteine. Und jeder hat eine andere Farbe. Und jeder hat eine andere Kristallisationsform in besonderen Gesetzen. Wenn wir dieses Göttliche verstehen würden, würden wir im Geistlichen nie mehr Krach bekommen. Nie mehr. Nie mehr. Ich habe die Freimütigkeit, mich neben einer Heilsarmee-Mädchen, die irgendwo, wie ich das oft erlebt habe, die irgendwo vor einem vollen Marktplatz etwas wisperte und wisperte, dass kein Mensch sie verstanden hat, dass ich zu der sage, liebe Schwester, lassen Sie mich mal was sagen. Man hört sie ja gar nicht, denn es war die vollen Balkons da, lassen Sie mich mal. Das habe ich auf einer Hochzeitsreise gemacht vor 40 Jahren. Ja. Und dann habe ich mich hingestellt und habe Größtes bezeugt. Ja. Ich kann mich aber auch zu dem Theologen setzen und kann sagen, bitte, wir wollen mal diese Sache hier jetzt miteinander prüfen, nach dem Urtext. Das kann ich mit dem auch machen. Da ist gar kein Unterschied. Das Heilsarmee-Mädchen ist meine Schwester und der Theologe ist mein Bruder. Aber man muss verstehen, dass die Anliegen der beiden grundverschieden sind. Grundverschieden. Und je mehr uns das Wort erschlossen wird, umso mehr lernt man mit Paulus sagen, den Juden bin ich ein Jude und den Griechen bin ich ein Grieche. Und die Spannweite unserer Schau wird erweitert in dem Maße, wie unser Herz weit wird in der Liebe zu allen Heiligen und wie Christus das Leben in uns wird. Und das will ich jetzt versuchen, euch darzulegen. Es ist also weder richtig, Gott macht alles und der Mensch macht gar nichts. Noch ist richtig, der Mensch muss es machen, sonst kann Gott nicht. Beides sind Abwege. Fromm und entschieden, christlich getarnte Abwege, aber Abwege. Sondern unsere Stellung, die ist in Christo, im Herzen. Und derselbe Herr, der einmal geweint hat, müde da saß, auf dem Brunnenrand, bestaubt, derselbe Herr, der sagt, wie lang soll ich euch noch ertragen? Zu seinen Jüngern. Hat er gesagt, nach dem Urtext. Derselbe Herr triumphiert in einer Erhabenheit, in einer Glorie und ist sich seines Endsieges gewiss, in einem solchen ungeheuren Ausmaß, dass viele blendet. Die sagen, ah, das geht so weit, das ist zu viel Licht, da wird man ja blind davon. Bitte. Und tun, versteht ihr die Antwort, haben wir den ganzen Christus? Nein, den haben wir nicht, keiner von uns. Aber wir dürfen uns sehnen, ausstrecken und dürfen sagen, Herr, ich möchte so sein, wie du bist. Ich möchte so schauen, ich möchte so glauben, ich möchte so hoffen, ich möchte so liebend sein, wie du bist. Mach mich dir gleich oder lösche mich aus. Herr, ich will sein wie du oder ich will nicht mehr sein. Wem dieses Feuer einmal im Herzen gebrannt hat, der lernt den Glauben Christi Jesu haben. Es gibt einen Glauben hin zu Christus. Es gibt einen Glauben über Christus. Es gibt einen Glauben in Christus hinein und einen Glauben in Christus drin. Und gibt einen Glauben Jesu Christi und gibt einen Glauben Christi Jesu, das ist mehr, und gibt einen Glauben Gottes. Und der Herr hat schon zu seinen Jüngern gesagt, habt Glauben Gottes. Also ich glaube an Gott. Das heißt einfach, habt Glauben Gottes. Und das ist das Ziel. Brüder, danach wollen wir uns ausstrecken. Und wir sind ja aus so verschiedenen Kreisen beisammen. Meine Brüder, lasst euch die Liebe zu allen Heiligen schenken. Denn Gott liebt alle seine Kinder. Mir war nicht so ärgerlich, wenn ich sah, dass meine Kinder unter sich Streit hatten. Das wäre noch schöner. Da habe ich manchmal im Spaß gesagt, und wenn ihr jetzt nicht einig seid, da haue ich euch so lange, bis ihr euch lieb habt. Und da haben sie gesagt, Vater, aber mit Schlagen, da kann man keine Liebe einpflanzen. Haben die mir gesagt, als sie nur 6, 7, 8 Jahre alt waren. Und haben damit mehr göttliche Weisheit entwickelt, als viele fromme alte Brüder heute haben. Meine Brüder, ich will nun diese Frage des Synergismus des Geschöpfes mit dem Schöpfer, der Erlösten mit dem Erlöser, durch die Beantwortung der 8 Christusämter, die ich euch nennen möchte, euch klarzustellen versuchen. Und sagen, aber bitte nicht erschrecken, alle geistlichen Wahrheiten sind wachstümlich und die Schrift sagt, dass wir das Wachstum Gottes wachsen. So steht geschrieben. Ich sage jetzt nicht, Gott ist klein und er wächst allmählich. Das sage ich nicht. Gott ist vor Grundlegung der Welt derselbe, der er sein wird am Ende. Nur ist er am Anfang alles in sich und ist am Ende alles in allem. Und dazwischen liegt das, was die Schrift nennt, Epheser 4, das Wachstum Gottes. Und so gibt es auch in der Schau des Synergismus ein Wachstum. Und das sage ich euch. Es gibt Vergangenheitsämter, die hat der Herr der Vergangenheit ausgeübt. Es gibt Gegenwartsämter, die übt er jetzt in der Gegenwart aus. Und es gibt Zukunftsämter, die wird er in der Zukunft ausüben. Die werde ich gleich aufzählen. Das ist eine ganz einfache Sache. Und jetzt kommt der tiefere Sinn unseres Themas. In den Vergangenheitsämtern hat er allein gehandelt. War kein Geschöpf da, das ihm geholfen hätte. In den Gegenwartsämtern sind wir schon ein wenig seine Mitarbeiter, seine Ausführungsorgane. Und in der Zukunft wird kein Vollendungsamt ausgeführt von dem Haupte des Christus ohne seine Glieder, ohne seine Gemeinde. Und zwar für die Erde durch Israel und für das Weltall durch den Körper des Christus, sein Soma oder sein Pleroma. Gestattet die 2 Worte, ich muss das sagen, damit ihr seht, ich bleibe an der Schrift kleben, an der Schrift gebunden. Soma heißt Leib oder Körper und Pleroma heißt Vervollständigung oder Auffüllung. Und das sind wir, meine Brüder. Und nun, erstens ab, Christus, der Schöpfer. Es ist alles geworden durch den Logos und nicht eines ist geworden ohne ihn. Logos ist einer der wunderbarsten Christusnamen und er bedeutet, der alles in Entspannung und glückselige Harmonie bringt. Lego heißt, ich ordne, ich entspanne, ich harmonisiere, und Logos heißt der Harmonisierer. Goethe hat ja schon in seinem Faust gerungen um die Übersetzung dieses Wortes. Im Anfang war die Kraft, im Anfang war das Wort, im Anfang war der Geist, im Anfang war der Sinn und so weiter. Nein, im Anfang war der Logos, das ist der Christus, das ist der Sohn Gottes, der war im Anfang. Und er war der Anfang. Und ohne den ist nichts geworden, was geworden ist. Als er die Welten schuf, war er allein. Und nun kennt ihr ja alle das ergreifende Wort in Sprüche 8. Er war der Werkmeister Gottes, übersetzen viele. Er war der Pflegling, übersetzen andere. Er war der Liebling, übersetzen wieder andere. Und im Urtext steht, er war der Amen Gottes. Amen. Und dieses wunderbare Wort Amen, vielleicht das strapazierteste und am meisten missbrauchte, weil wir es nicht geschaut, bedeutet etwas aus der Planung in die Gestaltung hinüberführen. Wenn also ein Bruder betet, wie es in der Urgemeinde war, und die anderen haben gesagt Amen, so hieß das, ich schalte mich ein, ich mache dieses Gebet zu meinem Gebet. Und ich wünsche, dass das, was eben der Bruder gebetet hat, sich bald realisiere, verwirkliche. Christus ist der Schöpfer oder der Amen Gottes, durch den die Planungen, die Zielsetzungen Gottes dann sich verwirklichen und durch einen Schöpfungsakt in die Existenz hineingeführt werden. Denn Christus oder Gott braucht ja, um etwas zu schaffen, keine Materie. Es gibt im Hebräischen drei Worte über schaffen und eines heißt etwas schaffen ohne Materie. Und das steht im 1. Mose 1. Gott schuf Himmel und Erde. Da hat er nicht aus einer Schüssel irgendeinen Teig, eine Masse herausgeholt und hat da angefangen zu formen, sondern er sprach und so geschah es. Gott redet. Diese Rede, dieses lebendige Wort, das ist sein Sohn, das ist sein Amen. So schuf er die Welt. Das ist gewaltig und wunderbar. Das sind alle Kosmogonien, das heißt alle Entstehungen des Kosmos, die die Welt kennt, lächerlicher Firlefanz gegenüber mit den Zeugnissen der Schrift. Aus ihm ist das All, aus ihm. Und der es herausführte, ist der, der zuerst aus dem Vaterschoß geholt wurde. Das ist sein Sohn. Den hat er zuerst gezeugt. Und dann hat er durch den Sohn die Welten gezeugt. Und wo warst du, als ich die Welten gründete? Wer war dabei? Wer hat geholfen von euch? Keiner. Wir waren noch gar nicht da. Wir waren wohl in dem Vorsatz Gottes. Da waren wir. Aber de facto, in der Tat, waren wir noch nicht da. Er hat die Schöpfung allein ins Dasein gerufen, hat uns wahrlich gebraucht. Zweites Amt. Christus ist nicht nur der Schöpfer, sondern der Erlöser. Christus hat, ohne dass das nötig gewesen wäre, zusätzlich diese Schöpfung, die ihm gehört, weil er ja der Schöpfer ist, auch noch erlöst. Das ist ja was Ungeheures. Das ist wie wenn ein Maler ein Kunstwerk malt, und dann dieses Gemälde kauft und bezahlt. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder wenn ein Bildhauer ein wunderschönes Werk schafft und kauft das noch einmal extra und bezahlt es. Das hat Gott in Christo getan. Er hat die Welt erkauft, obwohl er das gar nicht nötig gehabt hätte. Siehst du, denjenigen, die noch nicht errettet sind, sage ich, du gehörst aus zwei Gründen deinem Gott und solltest dich ab heute, ab jetzt ihm nicht länger entziehen. Erstens, er hat dich geschaffen. Du bist sein Werk. Du könntest nicht atmen. Du hättest nie das wunderbare Spiel deiner Glieder verfolgt. Nie die wunderbare Optik des Auges und das
Gehörorgan mit seinen Funktionen und deine Fantasie und dein Gedächtnis und all diese unerhörten Kräfte und das, was ruht bis in deinem Unbewussten an gebundenen, noch nicht frei gelösten Lichts- und Liebesenergien. Davon hättest du gar nichts, wenn du nicht von Gott durch Christus, durch den Amen erschaffen worden wärst. Zweitens, bist du erkauft durch sein Blut. Und dieses Blut ist nicht nur der Kaufpreis für dich, für deine Seele, für dein Leib und für deinen Geist auch, sondern dieses Blut ist zugleich die Sühnung aller deiner Sünden. Und ich sage mit einer gewissen Furcht, aber ich sage so, der Sünden, die du getan hast und die du tust und die du vielleicht in deiner Torheit und Dummheit noch tun wirst, die sind alle längst bezahlt und erledigt. Das lehrt die Schrift. Denn der Sohn wurde zur Sünde gemacht für den ganzen Kosmos. Nicht nur für uns, paar Fromme, sondern für den Kosmos. Das steht geschrieben. Das ist unantastbar. Meine Freunde, aus diesen doppelten Gerüchten gehört jeder von uns dem Herrn. Und wer sich ihm noch nicht gegeben hat, der möge es bitte jetzt tun, ehe ich diesen Satz, den ich begonnen habe, beende und bis zu seinem Schluss führe. Bitte gib dich jetzt dem Herrn. Ich würde mich freuen nachher beim Rausgehen, wenn einige mir sagen würden, Bruder Heller, ich habe es getan, jetzt weiß ich, dass ich ihm gehöre. Ich habe das zu oft erlebt, als dass ich nicht mit großer Freude das hier bezeugen dürfte. Er ist der Erlöser. Und ich habe die Kälte allein getreten, darum ist mein Gewand so rot, klagt der Herr in der Sprache eines Propheten. Denn in den Propheten sprach ja der Heilige Geist, redete ja der Christus. Aber das wäre wieder ein Kapitel für sich. Das wissen auch die meisten Frommen nicht, dass in der ganzen Schrift der Christus redet. Dass der ganze Psalter ein Liederbuch ist. Dem Vater und dem Sohn Bezug nehmend auf die Schöpfung. Ich will nur so viel sagen, die Erlösung hat der Herr allein vollbracht und keiner hat ihm geholfen aus seinen 12 Fingerlichten. War keiner mehr da zuletzt. Keiner. Auch nicht der fromme Johannes. Auch weg. Meine Freunde, wir haben zwei Vergangenheitsämter gesehen. Er hat noch mehr, aber zwei haben wir gesehen. Der Schöpfer und der Erlöser. Und diese Vergangenheitsämter hat Christus allein vollbracht, ohne unsere Mitwirkung. Drittens. Der Herr Jesus ist jetzt erhöht zur Rechten des Vaters. In der Gleichgestalt des Vaters. In einer Freude, die unaussprechlich ist. Aber zugleich in einem Mitgefühl, das wir gar nicht fassen können. Es ist nicht ein Schmerz in deinem Leben und in meinem Leben und in irgendeinem Wurm oder irgendeinem Cherub, einem Engelfürsten. Es ist nicht ein Schmerz im Universum, der nicht sein Herz trifft und bewegt und erregt. Das ist ungeheuer. Als mir das aufging, bin ich unter dieser Last fast zerbrochen. Oh Herr, dein Heiland, Herr, dein Heiland. Da habe ich einen der größten Geister der Weltgeschichte verstanden, den Michelangelo. Der hat einmal geschrieben, nicht meißeln und nicht malen. Er war ja ein gewaltiger Bildhauer, ein gewaltiger Maler, ein Künstler, ein Erfinder. Einer der Geister, wie sie die Menschheit noch einmal bekam. Der sagte, nicht meißeln und nicht malen stillt mein Sehnen, sondern nur die Liebe, die vom Kreuze sterbend mir ihre Arme entgegenbreitet, die stillt mein Sehnen. Sagte vielleicht der größte Genius der Weltgeschichte, Michelangelo. Das versteht ihr. Und dieser Jesus, der wartet auf dich, ihr Jungen, ihr Alten, ihr noch nicht Erretteten, der wartet. Der hat euch in diese Stunde geführt, damit euch diese unerhörte Größe aufleuchtet, euch erschüttert und damit ihr ihm, der euch unaussprechlich liebt,
eure Sehnsucht, euren Glückshunger, euer Verlangen nach Seligkeit und Wonnen, euer Durst nach Seligkeiten, die euer Herz begehrt und die Welt euch doch nicht gibt. Er gibt es euch, der so groß ist, der euch so sehr liebt. Welch eine frohe Botschaft. Und er ist jetzt dort oben ein Dreifaches. Im Blick auf die Nationen ist er der Erhalter. Im Blick auf Israel ist er der hohe Priester. Und im Blick auf das Weltenall ist er der Pantokrator, der Allherr, dem alle Geister und Mächte, Satan und die Dämonen, unterstellt und unterworfen sind und, ohne dass sie es wissen oder wollen, seine Mitarbeiter sind, dass seine Ziele erreicht werden. Das lehrt die Schrift. Dafür könnte ich euch eine Fülle von Schriftbelegen nennen. Ja, was ist das denn für uns, werdet ihr fragen? Für die Nationen der Erhalter, für Israel der hohe Priester und für das Weltall ist er der Allherr, der Pantokrator. Und was ist das denn für uns? Für uns ist er das Haupt und wir sind seine Glieder. Das haben wir ungezählte Mal gesungen, ohne von dem etwas zu ahnen, was das im Vollumfang bedeutet. Er das Haupt, wir seine Glieder. Was dein Kopf für deinen ganzen Körper ist, das ist Christus für die Gemeinde. Und was mein Körper für mein Haupt ist, das ist die Gemeinde für Christus. So eng, so innig, so wesenhaft ist der Herr mit uns und wir mit dem Herrn verbunden. Wer wartet da zu sagen, nein, danke, will ich nicht. Verzichte darauf. Wer will noch unter diesen Kosmokrateuren bleiben und sich von ihnen betrügen lassen, durch den Betrug der Sünde und quälen lassen? Sei doch kein Tor. Sag doch ja zu diesem Angebot. So wie du, ihr Verheirateten am Standesamt, da habt ihr ja gesagt. Da habt ihr keinen Beweis eher geliefert, wie, was für ein Gehalt ihr habt, was für eine schöne Wohnung ihr haben werdet und was ihr für Examen nachgemacht habt. Ihr habt nur ja gesagt. Und das erwartet auch der Herr von uns. Er sagt, siehe, so lieb habe ich dich. Das sollst du sein. Das will ich dir schenken. Bist du damit einverstanden? Ja. Ja, wer hat noch nicht ja gesagt? Bitte, heute Abend, ehe du zu Bett gehst, knie nieder und sage, Herr Jesus, ja, du großer Ja. Denn Jesus ist auch der Ja Gottes und der Amen Gottes und der Halleluja Gottes ist er auch. Aber sag mal zunächst nur Ja. Jetzt ist er der Erhalter, der Hohepriester und der Allherr. Und dabei sind wir schon seine Mitarbeiter, denn wir beten für alle Menschen. Wir tun etwas Unerhörtes. Wir nennen den Namen Jesus. Und was das bedeutet für die Himmelswelt. Wir haben heute früh das Brotbrechen gefeiert. Und da heißt es, so oft ihr dieses tut, unser lieber Paul Preis hat uns gesagt, dieses tut, das ist eine Aufforderung, ein Befehl, ein Herzenswunsch, ein Liebesbedürfnis, ein Sehnen Gottes. Und so oft ihr das tut, steht man in der Schrift, verkündiget ihr herab den Tod des Herrn. Und da steht nicht verkündigen, sondern da steht von ganz oben bis ganz unten hindurch hinab verkündigen. Das heißt, jeder, der das Brot bricht, das Brot, das wir brechen, der bezeugt damit, Herr, du hast dich für mich brechen lassen. Und nun bin ich bereit, mich auch für dich brechen zu lassen. Nimm mein Leben. Und deshalb brechen wir das Brot. Und das ist etwas so Schönes, dass an diesem Brechen des Brotes der auferstandene Herr, der vorher, vor dem Brotbrechen, nicht erkannt worden war, der wurde an dieser Art und Weise, wie er das Brot brach, von seinen Jüngern erkannt. Das ist etwas, auch rein äußerlich, dass man ein Stücklein Brot nimmt und das durchbricht und das Durchgebrochene noch einmal durchbricht.
Ich habe es heute Morgen mindestens 3 bis 4 Mal durchgebrochen, Herr. Gebrochenes Brot, gebrochenes Brot. Bist du, bin ich. Das ist etwas. Wir verkündigen den Tod des Herrn herab von oben nach unten. Nicht nur vertikal, nicht nur horizontal, sondern von oben bis unten vertikal. So wie Israel ein Hebopfer hatte, das wurde behoben und gesenkt, und auch ein Webopfer. Und die beiden Bewegungen erst des Webopfers, das wurde hin und her gewebt, und das Hebopfer, die bilden das Kreuz. Und so ist Israel hier der Löser, und wir sind dort und da der Löser. Und das ist das Kreuz. Brüder, Brüder, welche Mysterien unerhörter Weite sind in diesem unbekannten Buch enthalten. In diesem unbekannten Buch, genannt Bibel. Ja, wir sind Mitarbeiter durch das Brotbrechen, durch das Nennen des Namens Jesu, durch das Danken und Bitten für alle Menschen, durch das Schweigen und Leiden, wenn wir beschimpft werden, wenn wir benachteiligt werden, wenn uns Leid und Ungerechtigkeit zugefügt wird, dann schweigen wir, leiden und beten für die, die uns verfolgen und segnen die, die uns fluchen. Wenn wir das machen, sind wir Mitarbeiter Gottes für die unsichtbare, uns überlagernden und uns umlagernden und für die Welten der Tiefe in einem Umfang, von dem wir wenig ahnen. Ich kann euch dafür Bibelstellen nennen. Ich würde mich hüten, auch nur eine Silbe zu sagen, was nicht schriftgemäß ist. Aber wir kennen das unbekannte Buch zu wenig. Das ist eben Not. Wir legen uns vielleicht fest auf ein Dogma. Das ist ein Jammer. Im Jahr 1921, das sind jetzt immerhin 40 Jahre her, sollte ich, da war ich noch ein grüner Dachs, war ich 26 Jahre alt, sollte ich der Nachfolger von dem verehrten, teuren, wertvollen Bruder Dr. Emil Dönges in Darmstadt werden. Ich dachte, Adolf, du bist der mir von Gott gegebene Nachfolger. Ich werde älter und du solltest für Süddeutschland die Versammlungen betreuen. Ich musste ihm sagen, ich kann nicht. Ich glaube, dass der Platz, den wir einnehmen, dass der nicht irgendwo ist, sondern dass das das Herz Gottes ist, der Platz, den wir einnehmen. Das war vor 40 Jahren, nicht gestern. Meine Brüder, wir sind Mitarbeiter Gottes schon jetzt durch das Unscheinbarste, was die Welt gar nicht sieht und was die Welt für Torheit und Narrheit hält. So ein dummer Kerl, so der, was der macht. Wenn bei uns ein katholischer Geistlicher fehlte in der Schule, da kam ein katholischer Rektor zu mir, ein Doktor der Philosophie, ein Freund von mir auch ein persönlicher, sagte, du Adolf, da fehlt ein katholischer Geistlicher, nimm dir den Physiksaal, das ist also so ein größerer Saal, und dann hältst du für deine Klasse und für die Katholiken hältst du christlichen Religionsunterricht. Also keinen evangelischen, keinen katholischen, christlichen. Da habe ich gesagt, schick mir sie nur. Und dann, ach, es findet ja noch einer. Da sage ich, kannst du mal auch schicken. Ich bringe so unter. Und dann habe ich meinen Kindern erklärt, ihr Kinder, wir haben jetzt Besuch. Und der Besuch hat das Vorrecht, ihr stellt euch an die Wand entlang. Und unseren Besuch setzen wir. Und zwar so, dass auf 2 Sitze 3 Kinder sitzen. Und dann habe ich meine 3 Klassen gehabt. Und dann habe ich, da war ich in meinem Element. Dann habe ich den Namen des Herrn bezeugt. Da habe ich mit den Kindern zunächst mal frei gebetet. Und das ist ja für einen Katholiken nicht was Unerhörtes, frei zu beten. Und dann habe ich mit ihnen ein Lied gesungen. Dann habe ich ihnen ein persönliches Zeugnis gegeben. Und dann habe ich ihnen eine spannende Geschichte erzählt. Wobei das Werk Gottes durch Christus zur Errettung eines Menschen plastisch für ein Kind dargestellt wurde, das ist die Kinder nie in ihrem Leben vergessen. Und da sagten meine Kollegen, ist der helle alt dummer Kerl. Wir sind froh, wenn wir kleine Klassen haben von 20, 25 Kindern. Und der dumme Kerl, der nimmt 3 Klassen auf einmal und kommt den Stall voll. Wie kann denn der da die Ruhe halten und Disziplin halten? Oh, was habe ich eine Ruhe und Disziplin gehabt. Er hätte mal eine Stecknadel fallen hören. Meine Freunde, wir sind Narren um Christi willen, aber wir sind glückselige Narren. Ich bin lieber ein Narr um Christi willen bei den Menschen, als wie ich ein Narr bin bei Gott um der Sünde willen. Freunde, lassen wir uns doch einmal die Augen öffnen, dass wir jetzt schon durch Lieben, Schweigen, Segnen, Zeugnis geben, Opfer bringen, Ungerechtigkeit ertragen mit Danksagung, dass wir dadurch Mitarbeiter Gottes sind gegenüber der unsichtbaren Welt. Bitte, hat das Hiob nicht auch gemacht? Was hat er für Verluste erlitten? Und dabei war er ein wirklich frommer Mann im besten Sinne des Wortes. Ein Zeitgenosse des Abraham war das, der Hiob, um der unsichtbaren Welt und um Satans Willen, des großen Lügners und Verklägers. Der hat dadurch eine Menge seiner Anhänger verloren, durch den Hiob. Ja, Freunde, das ist die Stellung der Gemeinde. Und wir sind jetzt schon Mitarbeiter in seinem Gegenwartsamt als Erhalter, als Hohepriester und als Pantokrator. Oder als unser Haupt, dessen Glieder wir sind. Jetzt kommt die Hauptsache. Zeit? Wie viel Zeit habe ich noch? Seid ihr noch ein bisschen frisch? Ja, jetzt kommt nämlich die Hauptsache. Jetzt kommen die Zukunftsämter. Jetzt müsst ihr euer Herz weit aufmachen. Und ich bin überglücklich, dass ich etwas von dem Füllewerk sagen darf. Vergangenheitsämter hat er allein ausgeübt, ohne unsere Hilfe. Die Gegenwartsämter übt er aus mit Hilfe unserer Fürbitte, unserer Danksagung, unseres Schweigens, Leidens und Sterbens, unseres Zeugnisses. Das sind schon kleine Dinge, wodurch wir Mitarbeiter Gottes sind. Steht ja auch geschrieben, Mitarbeiter Gottes. Dafür halte man uns für Ökonomen der Mysterien. Ich sage es auf Deutsch, für Haushalter der Geheimnisse Gottes und für Unterruderer. Das Wort Unterruderer bedeutet, wir sind in eine Galeere angeschmiedet in Rudern und wenn wir nicht mehr können, werden wir rausgeschmissen, erfischen als Speise. Das heißt Unterruderer. Aber Unterruderer und gleichzeitig Haushalter der Geheimnisse Gottes. Wer nicht bereit ist, ein Unterruderer zu sein, das heißt, die schwersten Sklavendienste zu tun, der wird auch nicht gewürdigt, ein Haushalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Und umgekehrt. Wir sind jetzt schon Mitarbeiter Gottes. Aber doch Heiland, ganz genügt uns nicht. Wir möchten schauen dein Angesicht, oh komme bald, Herr Jesu, heißt es in einem Lied. Das genügt uns noch nicht. Wir möchten gern das alles mal sehen. Wir glauben, dass der Herr in unserer Mitte ist. Aber wir möchten ihn sehen. Wir möchten ihn von ihm den Kuss der Liebe empfangen. Wir möchten eingehen in jede Welt ohne erhörten Glanzes und unaussprechlicher Seligkeit. Und möchten, ja, und nicht mehr in diesem Staubleib der Sünde und des Todes, wo man müde wird und mürrisch und unzufrieden und griesgrämig und krank und boshaft und wo einem der Temperament durchgeht und wo Krach ist zwischen Mann und Frau und Kindern und Eltern. Ach, das, so ist doch, so ist doch auch bei euch, nicht wahr? Nicht jeden Tag, natürlich nicht, aber doch, dann wann manchmal. Ja, da möchten wir raus. Wir sehen uns nach dem Vollkommenen, was verheißen ist. Und deshalb nenne ich euch jetzt noch 5 Zukunftsämter des Christus. Erstens, Christus ist der Erbe aller Dinge oder der Erbe des All. Das Wort Erbe ist eigentlich nicht ganz richtig. Man müsste sagen, der das genießt, was ihm von Gott als Losanteil geschenkt ist. Aber das Wort Losnießer, das mag ich gar nicht leiden von dem lieben Bruder Knoch. Das ist so, wie wenn einer einen Schnupfen hat und kann ich richtig losbiesen. Also ich bin da mit vielem nicht ganz einig. Ich habe auch mit Knoch korrespondiert, vor Jahrzehnten schon. Ja, ich sollte auch sein Mitarbeiter werden, aber ich habe Seine liebe Frau, die Gräfin Kalitz, gut gekannt, die kam durch uns auf diesen Weg. Das war's nur nebenbei als persönliches Zeugnis. Ich habe ja auch diese Probleme all einmal durchdacht und durchforscht mit glühendem, brennendem Herzen. Ja, nicht nur den Darfismus, auch den Knochismus. Bruder Knoch hat jetzt in vielen Stücken zurückgesteckt. Zum Beispiel sagt er, der Hebräerbrief ist ein den Paulusbriefen gleichwertiger Füllebrief. Und ich glaube, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist, aus einigen Gründen aus der Schrift selbst. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, sonst werde ich nicht fertig mit meinen 5 Zukunftsämtern. Ich will euch noch ein Fünffaches aufleuchten lassen, dass euer Herz froh wird und dass euer letzter Widerstand gegen eine Ganzhingabe dahin schmilzt, dass der Christus euch so groß und begehrenswert wird, so köstlich. Christus ist der Erbe des All. Nun hätte Christus Universal- oder Alleinerbe sein können. Wie das heute Menschen gerne sind, Alleinerbe. Ich weiß von 3- und 4-jährigen Kindern, soweit haben wir es gebracht, dass die bei der Geburt eines Brüderleins oder Schwesterleins sagten, oh, jetzt werde ich nicht mehr alles allein erben. 3- und 4-jährige Kinder. So weit ist der Materialismus durchgedrungen. Unglaublich. Das ist doch unnatürlich. Natürlich ist es so, dass sie sich freuen. Ja. Christus hat sich gleichberechtigte Miterben ausgesucht, die mit ihm all das Erben an Macht und Pracht und Würde und Schönheit und Kraft und Gewalt und Freuden und Wonnen, was es überhaupt gibt im ganzen Universum. Und da hat er sich die reinsten und strahlendsten Engel ausgesucht, die Cherubim, die Seraphim, die Throne, Mächte und Gewalten, die edelsten, erlauchtesten Geister, die nie gesündigt hatten, die hat er sich ausgesucht und hat gesagt, oh, ihr sollt meine Miterben sein. Nicht wahr? Glaubt ihr das? Das glaubt ihr nur nicht. Der hat sich die miserabelsten und elendesten Bankrotteure, die am verlörendsten waren, die ohne ihn noch nicht mal ein anständiger Weltmensch geworden wären, die in der Sünde und im Dreck untergegangen wären, solche Kreaturen, wie du eine bist und wie ich eine bin, wie wir alle sind, die hat er sich auserwählt, was nichts ist, die Bankrotten, die Nieten, die Nullen, die Dörrchen, die Geringen, die Unedlen, die Dummen, die Einfältigen, die Simpel. Das Wort entspricht etwa dem Urtext. Die hat er sich ausgesucht. Solche elenden Tröpfe, wie du einer bist und wie ich einer bin, die sind seine Miterben. Wir sollen mit ihm alles ererben. Was sagt ihr denn dazu?
Halleluja.
Halleluja, ist eine gute Antwort. Ja. Ihr könnt auch Amen sagen. Oder ja, ja. Ihr könnt auch sagen, praise the Lord, Halleluja, ja, wie die Neger. Also noch einmal, er ist der Erbe und wir sind seine gleichberechtigten Miterben. Brüder, ich habe darüber schon seit Jahrzehnten Zeugnis gegeben. Ich muss sagen, ich bin jedes Mal nicht seelisch erregt, nein, aber doch im Geiste tief ergriffen darüber. Miterben Jesu Christi und Erben Gottes sind die, die hier die gefährdetsten und die elendesten und die unedelsten sind. Ein Erbe Gottes sein ist also auf der einen Seite etwas ganz Großes, unerhört, und ist auf der anderen Seite ein Beweis, dass du zum Dreck und Abfall dieser Schöpfung, dieser Menschen gehörst. Was wärst du nicht erwähnt? Wird man da hochmütig? Nein. Wird man da dankbar und glücklich? Brüder, Brüder, das ist das Evangelium. Ich wollte euch 5 Zukunftsämter sagen. Das erste war Erbe. Zweitens, Christus ist der Richter. Alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben. Das bedeutet auf der einen Seite, dass jeder enthüllt wird und jeder bestraft wird für das, was er nicht unter die Blutstrafe des Kreuzes gebracht und geborgen hat und hat erledigen lassen. Dafür wird man bestraft. Du wirst bestraft für all das Schlimme, was du getan hast, soweit es nicht unter die sündenauflösende Kraft des Blutes Christi gebracht ist. Das kannst du jetzt machen. Ehe du den Raum verlässest, kannst du dich mit all deinen geheimen, bewussten und unbewussten Sünden dem Herrn stellen und seine Strafe stellvertretend für dich reklamieren, in Anspruch nehmen. Und dann wirst du keine Strafe erleben. Aber zu dem Begriff der Krisis gehört auch das, aber ich werde nicht müde, das zu sagen. Natürlich heißt auch richten, die Sünden rausholen. Einen Menschen blamieren, der sich nicht selber blamieren wollte. Einen Menschen bloßstellen, wo es sein muss, vor Menschen und Engeln. Die Gläubigen nur von den anderen Gläubigen. Da ist kein Engel dabei. Aber die Ungläubigen vor der Engel- und Geisterwelt. Das ist eine erschütternde, demütige, schreckliche Sache. Wenn der Tonfilm der Weltgeschichte und der Tonfilm deines Lebens läuft. Und dieser Tonfilm kann jetzt gelöscht werden. Jetzt, so wie die Brüder, die da hinten sitzen, die ihre Mikrofone haben. Die können etwas löschen. Ich habe manchmal in meinem Temperament, bin ich zu persönlich geworden. Und dann bin ich zu den Brüdern, Brüder, das müsst ihr löschen. Das muss raus. Also das wird nicht weitergegeben. Ja. Und so können wir den Tonfilm unseres Sündenlebens löschen lassen. Bei wem ist er noch nicht gelöscht? Das kann jetzt geschehen, wenn du im Geist und im Glauben dich selbst richtest, dich selbst verurteilst. Denn wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Das heißt, er wird nicht in die Strafe und Enthüllung und Demütigung geführt. Aber in dem Ziel nachgesehen heißt richten, richtig machen. Das ist das Wunderbare. Und nun steht geschrieben, der Sohn hat das Gericht uns übergeben. Das Gericht über die Erde und Israel führen Ausgewählte aus Israel aus. Aber das Gericht über das Weltenall, das führen wir aus. Wissen wir nicht, dass die Heiligen den Kosmos richten? Wissen wir nicht, dass ihr Engel richten werdet? 1. Korinther 6, 2 und 3. Meine Freunde, das heißt richtig machen. Und jetzt sage ich euch etwas, was mich tief erschüttert und zugleich tief beglückt hat. Und ich hoffe, dass in diesem Kreis das verstanden wird. Es gibt zwei Arten von Sünden. Die hat Gott weder seinem Sohn und noch weniger der Sohn uns gegeben zum Richten. Die behält sich Gott vor. Das wird er richten, der sonst alles Gericht dem Sohn übergeben hat. Der wiederum alles Gericht der Gemeinde für das Weltall, beziehungsweise Israel für die Erde übergeben hat. Und wisst ihr, was das für zwei Sünden sind? Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Das Wort ist für mich jahrelang eines der erschütterndsten Worte gewesen. Und ist es in gewisser Beziehung auch heute noch. Aber seitdem ich gelernt habe, dass jedes Gerichtswort in seinem tiefsten Grund ein beglückendes Verheißungswort ist, kann ich euch biblisch belegen. Seitdem weiß ich, der tiefste Trieb des Menschen, der Liebestrieb, ist das höchste, denn Gott ist Liebe. Und den hat der Teufel erniedrigt in das Schmutzigste und Tiefste und hat aus Liebe Hurerei und Ehebruch gemacht. Und da sagt Gott, das, was diese Leute durchfechten, durchkämpfen, durchleiden, das ist so stark, das mache ich selber. Das behalte ich mir vor. So wie der Meister bei irgendeinem Maschinenbau das Schwierigste sich selbst vorbehält und es nicht seine Gesellen und Lehrbuben machen lässt. Und so hat Gott sich vorbehalten, Hure und Ehebrecher zu richten, das heißt, im Ziele gesehen, zurechtzubringen und richtig zu machen. Denn das Gericht kehrt zurück zur Gerechtigkeit, steht geschrieben. Meine Brüder, das ist das zweite Zukunftsamt. Wir sind wir die gleichberechtigten Mitarbeiter Jesu Christi. Der Sohn richtet niemand, sondern alles Gericht hat er der Gemeinde übergeben. Und der Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und die zwei Ausnahmen bestätigen die Regel nach einem bekannten juristischen Satz der Menschen, der in noch viel höherer Weise bei Gott gilt. Meine Brüder, das sind Dinge, die uns erschüttern und zugleich beseligen, wenn wir sie mit Gottes Herzen und Gedanken durchdenken und an der Schrift prüfen. Das war das zweite Zukunftsamt. Und jetzt kommt das dritte Zukunftsamt. Das dritte Zukunftsamt ist, Christus ist der Herr, der Kyrios, oder der Herrscher, oder der König, oder der Allherr. Und auch wieder im Blick auf die Engel und Geister und Dämonen und Menschen, Nationen und Israel, ist er Verschiedenes. Für Israel ist der Jesus der König, sein Geliebter, der geliebte König. Ja. In erster Linie, in dem Zwischenstadium des tausendjährigen Reichs. Und das tausendjährige Reich ist kein Endstadium für Gott. Es ist zunächst ein Telos, ein Teilsieg für Israel. Aber es ist ein Zwischenstadium für die Vollendung. Denn der Sprung von dieser Welt, die sie jetzt ist, bis hinein die Vollendung, wäre derart groß, das könnten die Geschöpfe gar nicht ertragen. Und da schaltet Gott so eine Zwischenstufe ein. So wie wenn wir hier so eine hohe Treppe hinauf wollen, so wie hier, da wird nicht zugemutet, dass man da rauf geht, da macht man so ein paar kleine Zwischenstufen. Und so macht es Gott auch. So macht es Gott auch. Und so, das ist das tausendjährige Reich. Oh, seitdem mir das aufgegangen ist, ist mir das groß und wunderbar geworden. Er ist der Herr, der Herrscher, der König, der Allherr. Oder wie ich vorhin sagte, der Pantokrator. Und wir werden mit ihm herrschen. Und wir werden in dem Maß und Umfang einmal mit ihm herrschen und regieren, wie wir jetzt uns von ihm die Herrschaft über die Sünde, wie wir unser Trieb Leben schenken lassen. In dem Maß und Umfang werden wir einmal mit ihm herrschen. Wir herrschen jetzt schon nach Römer 5 königlich über die Sünde. Wir können es. Wir haben heute früh gesagt, und das hat unser lieber Bruder Paul Preis nachher noch einmal betont. Ich war froh dafür. Und vielleicht, dass jetzt nachher die Brüder in ihrem Schlusswort das auch noch einmal oder irgendeine Wahrheit, die ihnen wichtig ist, unterstreichen und bezeugen. Meine Freunde, in dem Maße, wie wir sterben, können wir regieren. Und in dem Maße, wie wir regieren über die Sünde, werden wir mit ihm regieren, dann in der Auswirkung. Das ist ungeheuer. Wir sind nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde und von der Möglichkeit der Sünde. Bei euch allen, bei uns allen ist die Sünde da, steht vor der Tür und ist möglich. Wer von euch nicht sagt, mir kommt nichts mehr vor, der will das sagen. Freut, du bist in einer gefährlichen Situation. Es gibt eine Heilsgewissheit, aber es gibt keine absolute Heilssicherheit. Die gibt es nicht. Aber Heilsgewissheit, die gibt es. Strahlend, groß. Wir sind aber erlöst von der Not. Wendigkeit der Sünde. Wir können sündigen. Aber wir müssen nicht mehr sündigen. Weil Jesus Sieger ist. Im Augenblick, wo wir die Siegeskraft Christi ergreifen, sind wir frei und müssen nicht mehr sündigen. Hunderte und Aberhunderte junger Menschen, die weinend vor mir saßen, sie werden nicht Herrscher über die Triebe ihres Fleisches. Sie unterliegen immer und immer wieder und sind alles beten und weinen in nichts. Denen habe ich gesagt, ich lehre dich jetzt ein Gebet.
und das betest du, aber glaubend. Weicht ihr Unzuchtsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Der bringt mir die Freude, ihr nicht. Ihr bringt mir Ekel und Trauer und Schmerz und Scham und Schande. Und deshalb weicht, ihr seid besiegt. Das habe ich Hunderten, ach, vielleicht sind es auch Tausende, ich weiß es ja nicht, Gott weiß es. Hier habe ich es nachbeten lassen. Weicht, ihr Schwermutsgeister, für die Schwermütigen. Weicht, ihr Lügengeister, für die Lügner. Weicht, ihr Naschten, Genussgeister, für die Naschatten, die Leckermäuler, für die Amalekiter. Amalekiter, Amalek heißt das schleckische, das vernaschte Volk. Oh, die Westdeutschland ist auch ein Volk von Amalekitern geworden. Ja. Weicht, ihr Unzuchtsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ich habe Stöße von Briefen bekommen. Lieber Onkel Adolf, du hast recht gehabt. Seitdem ich das im Glauben sage, brauche ich nicht mehr zu fallen. Ich bin seit Jahren völlig frei. Das ist wunderbar. Bitte, nehmt das mit. Sagt den anderen. Wer soll es Ihnen denn sagen, wenn ich es Ihnen nicht sage? Und wenn ihr es erlebt habt, dann hat euer Wort Kraft und Dynamik. Nur in dem Maße, wie wir selber gelöst sind, können wir andere lösen. Nur in dem Maße, wie wir uns selber freuen, können wir in anderen die Freude entzünden. Anders nicht. Alles andere ist frommes Geschwätz, das uns ins Gericht bringt. Die anderen sagen, oh, der schwätzt nur so fromm. Das ist auch nicht viel besser. Ich habe ihn gesehen. Habe ich ihn gesehen, wie er eine Zigarette hat und ist ins Kino gegangen und Mädchen am Arm und so weiter und so weiter. Das ist alles Schwindel, sagen die Leute. Es gibt da solche Leute. Es gibt da solche Zeugen. Meine Freunde, noch einmal. Der Herr wird herrschen und König sein und Allherr werden. Und dann sind wir nicht nur im Geiste, sondern de facto in der Tat, in Wirklichkeit mit und bei ihm. So wie ein König besteht aus Haupt und Gliedern und der ganze König herrscht. So wird der Christus herrschen und regieren. Er das Haupt und wir die Glieder. Wie das im Einzelnen sein wird, das wissen wir nicht. Wir haben nicht die Fähigkeit, das, was im dritten Himmel vorgeht, mit Worten zu beschreiben. Paulus wenigstens hat es nicht. Aber wenn einer meint, er wäre begnadeter als der Paulus, dann kann er es uns einmal erzählen. Paulus sagt, kein Menschenmund vermag zu sagen, keine Menschenworte, was ich dort hörte. Kein Mensch ist gewürdigt, das auszusprechen. Das wird etwas sein. Das wird unbeschreiblich sein, wenn wir mit ihm herrschen und regieren. Deshalb lassen wir uns jetzt schon die Herrschaft über die Sünde schenken. Damit wir es dann in der Zukunft, in den Zukunftsämtern mit ihm ausüben. Ohne Kampf, ohne Not, ohne Ermüdung, ohne Spannung dürfen wir das tun mit ihm in der Vollendung. Ich habe noch zwei Punkte und bin am Ende. Ich möchte es viertens etwas sagen über ein Amt, das leider wenig bekannt ist, was aber von einer Tiefe und Weite und Schönheit ist, die kaum auszusprechen ist. Christus ist der Erstatter, das heißt der Wiedergutmacher, der all das, worum wir hier im Leben betrogen wurden, wiedergutmacht. Es gibt nichts an Leid und Not und Unlustgefühlen, an Jammer und Schmerz und Unrecht und Leiden, was uns nicht erstattet wird nach einem göttlich festgesetzten Maßstab. Ich habe gestern Abend schon gesagt, bei Israel ist der Maßstab 1 zu 100 und bei der Gemeinde ist der Maßstab 1 zu unendlich. Christus der Erstatter. Und wenn er dieses Amt ausübt, übt er es nicht als Haupt allein, dann sind wir dabei. Dann wird deine letzte Liebessehnsucht nicht nur glücklich zu sein, sondern andere reich und glücklich zu machen. Die wird überschwänglich gestillt werden. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es nicht. Aber ich kann es glauben. Und ich kann dafür danken. Und ich kann mich darüber freuen mit großer und ehrlicher Freude. Und das wollen wir lernen. Letzter Punkt. Christus, der Vollender. Er führt alles nicht zu einem Telos, zu einem Teilziel, sondern er führt alles zu einem vollen Ende.
Vollendung ist ein volles Ende, eine Zielzusammenfassung, ein Synteleia heißt im Urtext, aber ich will euch nicht mit Fremdwörtern belasten. Die Vollendung geschieht. Das Hinausführen aller Verheißungen, alles dessen, was Gott versprochen hat, geschieht durch uns. Bitte, hört. Ich zitiere nur einen Vers. So viele der Verheißungen sind, 2. Korinther 1,20. In ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Gott zur Herrlichkeit und der Gott zum Halleluja. Durch uns, vermittelt uns. Wir sind die Vermittler, wir sind die Organe, wir sind die Werkzeuge, durch die Gott alles, was er versprochen hat, zu seinem vollen Ende führt. Bis jetzt haben sie schon viele Verheißungen Gottes erfüllt. Das sind aber erst Vorerfüllungen und Teilerfüllungen. Nicht eine einzige Verheißung Gottes ist bisher voll erfüllt. Nicht eine. Die Vollerfüllung kann sich erst dann vollziehen, wenn das Haupt seinen Körper, seine Glieder, uns, dich und mich, emporgehauptet hat und sich zu sich genommen hat und der Christus konstituiert ist. Deshalb wartet auch die ganze Schöpfung mit vorgebeugtem Kopfe, auf den Zehenspitzen stehend, Ausschau haltend nach unserer Entschleierung. Wir sind noch verschleiert mit einem Körper der Sünde des Todes. Wir werden entschleiert und in der strahlenden Gleichgestalt mit dem Haupte, mit dem Sohne dastehen. Wir, du und ich, und die gesamte Gemeinde. Und dann erfüllt sich erst, dann kommt die Vollerfüllung für alle Verheißungen Gottes mit der Schöpfung. Und zu diesen gehören auch die großen Heiligen, zum Beispiel von Hebräer 11. Und deshalb steht in Hebräer 11, 40, dass sie nicht ohne uns vollendet werden, sondern durch uns. Und darum lagert diese Wolke von Zeugen um uns, weil sie durch uns vollendet. Du bist ein Teil des Christus, der alle Verheißungen Gottes ausnahmslos zur Vollerfüllung führt. Jesus sagte, als er auf Erden war, er fing an zu tun und zu lehren. Er fing an. Was er auf Erden tat, waren nur kleine Kostproben und Anfänge. Vollerfüllung kommt erst für Israel, für die Erde. Und für die Gemeinde oder durch die Gemeinde für das Weltall. Das lehrt die Schrift. Das sagt Gottes Wort. Lieb und klar in vielen Zusammenhängen. Und dem wollen wir nachforschen. Wollen wir prüfen, ob sich's also verhält. Und hier sind wir nicht nur so ein klein bisschen Mitarbeiter, wie die Mutter etwa ein einjähriges Kind auf dem Arm hat und sagt, komm, du darfst auch mal die Türe aufmachen. Und da legt sie das Händchen des Kindes an die Türklinke und hüpft ein bisschen und da macht das Kind die Türe auf und ist überglücklich. So arbeiten wir jetzt mit und legt uns auch die Hände an diesen oder jenen Dienst. Und da dürfen wir ein paar Sünder zu Christus führen. 2 oder 50 oder 100 oder 3000, kommt ja gar nicht drauf an. Kommt ja gar nicht drauf an. Denn wir haben ja unseren Dienst im Universum, an den Myriaden von Engeln. 10.000 mal 10.000, das gibt schon 100 Millionen. 10.000 mal 10.000. Ja. Diese Engel werden nach Myriaden eingeteilt. Wir haben unseren Dienst an den unsichtbaren Welten. Deshalb steht auch geschrieben, dass die Fürsten über den Gewalten der Himmelsregionen an uns die Weisheit Gottes lernen und gebückt hineinzuschauen begehren, was uns verkündigt ist. Auch jetzt. Heute Morgen hat uns der Bruder Paul Preis gesagt, wenn eine große Zahl von Engelmächten da sind, ich habe mir gedacht, na, das werden sie wohl nicht alle verstanden haben, die lieben Geschwister dort im Odin. Ja, ich hätte dann noch gesagt, dass in Wirklichkeit die Decke hochgehoben ist und die Wände hinausgeschoben sind. Aber man kann ja nicht alles sagen. Meine Brüder, ich bin am Ende und sage noch einen Satz. So groß, wie ich versuchte, euch zu sagen, ist Christus nicht. ist viel größer, viel wunderbarer, anbetungswürdiger und gewaltiger. Und es sollte niemand hier den Raum verlassen, ohne dass sein Herz brennt. Herr, ich will dir treuer sein. Ich will mit Ja und Amen und Halleluja den Sterbensweg gehen. Denn dadurch bin ich dein Mitarbeiter und werde einmal ernten ohne aufhören. Denn Herrlichkeit wird aus Leiden geboren und die Wonnen der Welt in der zukünftigen Ewigkeit, die kommen aus den Wehen, die wir jetzt durchstehen. Gott segne euch alle. Amen.